Grüß Gott und willkommen hier bei Radio Horeb, sagt Ihnen Marion Kuhl. Herzlich willkommen auch allen Zuhörern von Radio Maria. Mit Jesus in Gethsemane, die Übung der Heiligen Stunde, das ist heute unser Thema. Jeden Donnerstagabend können Sie bei uns bei Radio Horeb die Heilige Stunde mitbegehen. Das Lied »Bleibet hier und wachet mit mir« stimmt uns darauf ein. Es geht zurück auf die Bitte Jesu an die Jünger am Gründonnerstag nach dem letzten Abendmahl vor seiner Verhaftung am Ölberg, wenigstens eine Stunde mit ihm zu wachen und zu beten. Die Heilige Schrift schildert uns sein Ringen um den Willen des Vaters, das ihn Blut schwitzen lässt, bis hin zu seiner Einwilligung, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. In der Fastenzeit betrachten wir besonders sein Leiden und Sterben für uns und damit auch das Ölbergleiden Jesu. Es geht aber nicht nur darum, etwas Vergangenes zu betrachten, sondern auch darum, dass wir Kraft für unseren Alltag schöpfen, wenn es darum geht, in unseren mitunter schweren Lebenssituationen nach dem Willen Gottes zu suchen, darin einzustimmen und ihn auch umzusetzen. Die Übung der Heiligen Stunde erschließt uns heute der Provinzial der Passionisten für Süddeutschland und Österreich, Pater Gregor Lenzen aus München-Pasing. Grüß Gott, Pater Gregor.
Grüß Gott, Frau Kuhl.
Die Ölbergstunde Jesu und seine Einladung an die Jünger, mit ihm eine Stunde zu wachen, war vor rund 2000 Jahren. Wieso kann man sich heute noch geistigerweise damit verbinden?
Ja, das Leben Jesu auf Erden war ja ein Leben für uns. Es wird auch gern deswegen als eine Proexistenz bezeichnet. Was Jesus für uns gelebt und gelitten hat, das hat er getan, um uns einen Weg zu zeigen. Einen Weg, der zu unserem Heil, zu unserer Heilung führen soll. Das heißt, wenn wir uns bewusst mit Jesus in seinem Ölberg kleiden, in dieser Stunde in Gethsemane verbinden, dann tun wir dies, um an seinem Geist und an seiner Haltung in dieser Krisis, in diesem Ringen um den Willen Gottes Anteil zu erlangen. Wir sprechen ja auch davon, dass es in unserem Leben Ölbergstunden geben kann. Das heißt Stunden, wo wir ringen müssen, wo wir vielleicht unter Umständen nicht mehr recht wissen, wohin unser Weg führen soll, was jetzt das Richtige ist. Sich dann mit Jesus im Ölgarten zu verbinden, heißt, mit ihm um den Willen Gottes zu ringen und in dieser Haltung vor Gott zu stehen und sich mit ihm dann auch in den Willen Gottes zu ergeben. Und diese Haltung, dieses Gebet, das fügt dem Leib Christi, dem mystischen Leib Christi, zu dem wir alle als Getaufte gehören, wieder ein Gut hinzu. Deswegen ist auch diese Übung der Heiligen Stunde mit dem Gedanken der Sühne verbunden. Denn durch den Gehorsam, den wir dann nach dem Beispiel Jesu üben, setzen wir ein Gegengewicht zum Ungehorsam der Sünde in der Welt.
Wie ist das bei der Heiligen Stunde? Ich musste direkt an das Gebet, das im Gründonnerstag in der Liturgie, im Hochgebet vorkommt, in der Nacht, in der Jesus verraten wurde, und das ist heute. Ist denn dieses Heute, dieses Vergegenwärtigung dieses Geheimnisses auch in der Heiligen Stunde, in dieser Andacht so zu verstehen?
Wenn die Kirche etwas erinnert, dann schafft sie immer eine Gegenwart. Das ist in den Sakramenten der Fall. Wenn wir uns zum Beispiel an die heilige Eucharistie erinnern, also dieses Gedächtnismahl feiern, dann wird das Wirklichkeit, was Jesus damals im Abendmahlsaal gewirkt hat. Und wenn wir mit ihm in seiner Gemeinschaft die heilige Stunde halten, dann kann auch das wieder lebendig werden, was der Herr damals auch für uns gelebt hat, nämlich die Hingabe an den Willen Gottes, das Ja zum Willen Gottes Und es kann dann eine Kraft, eine Stärke, wie sie in jenem Engel versinnbildlicht ist, der Jesus gleichsam getröstet hat und der ihm den Kelch hingehalten hat, diese Stärkung kann auch uns dann wieder zuteil werden in schwierigen Stunden unseres Lebens.
Dann danke schon einmal für die Einleitung mit Jesus in Gethsemane, die Übung der Heiligen Stunde. Das ist unser Thema. Wir freuen uns jetzt auf Ihre Einführung dazu, Pater Gregor.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, die Heilige Stunde, die Übung der Heiligen Stunde, umschreibt ja eine konkrete Andachtsform in der Kirche, die auch einen ganz bestimmten Ursprung hat. Zu Beginn hat Frau Kuhl ja schon den biblischen Hintergrund dieses Gebetes beschrieben, aber es hat auch eine ganz konkrete Geburtsstunde in der Kirche erfahren, dieses Gebet der Heiligen Stunde. Und darauf möchte ich jetzt zunächst einmal eingehen. Vor allen Dingen werden wir nur den Sinn der Heiligen Stunde begreifen, wenn wir tiefer in die grundsätzliche Verehrung des Herzens Jesu mit eintreten. Und Impulse zu solcher Herz-Jesu-Verehrung kamen bereits aus der deutschen Mystik des Spätmittelalters, so zum Beispiel von Mechthild von Magdeburg und Gertrud von Helfta im 13. Jahrhundert oder von Heinrich Seuse im 14. Jahrhundert und dann eben besonders von der französischen Heimsuchungsschwester Margareta Maria Alacoque, deren Visionen zwischen 1673 und 1675 um den Sühnegedanken, den häufigen Kommunionempfang und die Einführung eines Herz-Jesu-Festes kreisten. Und in diesen Visionen war dann auch die Einladung zu der konkreten Übung der Heiligen Stunde enthalten. Blicken wir also näher auf die mystische Erfahrung der heiligen Margareta Maria Alacoque. Am 27. Dezember 1673 kniete die Heilige nach der Kommunion vor dem Tabernakel in inniges Gebet versunken. Da erschien ihr das göttliche Herz Jesu auf einem Flammenthrone, nach allen Seiten Strahlen sendend wie die Sonne, die Wunde der Lanze sichtbar, von einer Dornenkrone umgeben, und auf dem Herzen stand das Kreuz. Und Jesus sprach: Mein göttliches Herz ist so voll von Liebe zu den Menschen und besonders zu dir, dass ihre Flammen hervorbrechen, um sie durch dich den Menschen zu offenbaren und sie zu bereichern mit den Schätzen, welche du siehst, und die überreiche, aber notwendige Gnade enthalten, um die Menschen zu retten vor dem Abgrund des Verderbens. Dich, Unwürdige und Unwissende, habe ich auserwählt zur Erfüllung meiner Absichten, damit es klar werde, dass alles ganz mein Werk ist. Deshalb gib mir dein Herz. Soweit die Worte Jesu. Margareta Maria Alacoque tat wie befohlen und Christus nannte sie von jetzt an Schülerin des Herzens Jesu. Diese Erscheinungen erneuerten sich für Margareta an jedem ersten Freitag eines jeden Monats. Am 13. Juni 1675 erschien Jesus Margareta Maria, zeigte ihr sein göttliches Herz und enthüllte ihr: Siehe dieses Herz, das die Menschen so geliebt hat, dass es bis hin zur Erschöpfung und Verzehrung an nichts sparte, um ihnen seine Liebe zu bezeugen. Die Undankbarkeit und die Vergesslichkeit der Menschen angesichts der göttlichen Barmherzigkeit verwunden das Herz Jesu immer wieder aufs Neue, wie die Dornenkrone bezeugt, die er bei seiner ersten Erscheinung trug. Und Jesus beklagt sich nun darüber bei Margareta Maria, wenn er spricht: Als Dank für meine Liebe bekomme ich von den Meistern nur Undankbarkeit, Unerbietigkeit, Gotteslästerung, Kälte und Missachtung. Und weiter: Schau, wie die Sünder mich behandeln. Sie haben nur Kälte und Abweisung für all meinen Eifer, ihnen Gutes zu tun, übrig. Aber schenk du mir wenigstens das Vergnügen, ihre Undankbarkeit auszugleichen. Nimm du an der Bitterkeit meines Herzens Anteil. Als Antwort auf diese Erwartung des Herrn kam Margareta Maria Alacoque den Mysterien seiner Passion, seines Leidens immer näher. Jesus bat sie schließlich, sich seinem Todeskampf auf dem Ölberg anzuschließen, indem sie jeden Donnerstag von 11 Uhr bis Mitternacht eine heilige Stunde abhielt, betete und für die Sünder um Vergebung bat. Hören wir dazu die Worte Jesu. Jede Nacht vom Donnerstag auf den Freitag sprach er zu ihr: Werde ich dich an der tiefen Traurigkeit teilnehmen lassen, die ich im Ölgarten empfinden wollte. Zu diesem Zwecke sollst du dich jeden Donnerstag von 11 bis 12 Uhr nachts erheben und eine Stunde im Gebet mit mir verweilen, sowohl um den Zorn Gottes zu besänftigen, um Barmherzigkeit für die Sünder zu erflehen, als auch um mich zu trösten über den Schmerz, den ich empfand, als ich mich von meinen Aposteln verlassen sah und ihnen vorwerfen musste, dass sie nicht einmal eine Stunde mit mir wachen konnten. In dieser Stunde sollst du tun, was ich dich lehren werde. Das, liebe Brüder und Schwestern, liebe Hörerinnen und Hörer, ist also der Ursprung der heiligen Stunde. Man darf sagen, dass diese Andacht der Herr selbst begründet hat, als er sie von der heiligen Margareta Maria Alacoque verlangte. Diese Übung umfasst inneres und mündliches Gebet, das die Todesangst Jesu am Ölberg zum Gegenstand hat. Sie will die göttliche Gerechtigkeit besänftigen, Barmherzigkeit für die Sünder erbitten und den Erlöser trösten. Diese Andacht dauert, wie gesagt, eine Stunde. Und wann hält man diese heilige Stunde? Die eigentliche heilige Stunde kann nur an Donnerstagen gehalten werden. Am zweckentsprechendsten verrichtet man sie am Donnerstagabend, eben von 11 bis 12 Uhr, in jener Stunde, in der der Erlöser im Ölgarten Todesangst litt und Blut schwitzte. Doch ist es auch gestattet, diese Andachtsübung bereits von 2 Uhr nachmittags an vorzunehmen, unbeschadet des mit dieser heiligen Übung verbundenen vollkommenen Ablasses. Margareta Maria Alacoque, die diese Worte von Jesus empfangen hat, wurde am 18. September 1864 von Papst Pius XI. Selig und am 13. Mai 1920 von Papst Benedikt XV. Heilig gesprochen. Ihre Visionen, verbunden mit den Worten Jesu, die sie dabei empfing, sollten eine tiefe Wirkung im Frömmigkeitsleben der Kirche entfalten. Es waren vor allem zunächst die Jesuiten, die die Herz-Jesu-Verehrung voranbrachten und förderten. Man begann, Herz-Jesu-Bruderschaften zu gründen, die sich in den Jahren 1690 bis 1740 in Frankreich, Polen, Spanien, Italien und Deutschland verbreiteten. Erst 1765 erlaubte Papst Clemens XIII. Eine eigene Messe zu Ehren des Herzens Jesu, allerdings nur in Polen und für den Orden der Heimsuchung. Schließlich im Jahre 1856 wurde das Herz-Jesu-Fest von Papst Pius XI. Für die ganze katholische Kirche, von Papst Pius IX., Entschuldigung, für die ganze katholische Kirche eingeführt. Papst Leo XIII. Erhob dieses Fest 1899 zum Hochfest. Die Verheißungen Margareta Maria Alacox gingen endgültig in Erfüllung durch die Enzyklika Miserentissimus Redemptor von Papst Pius XI. Herausgegeben im Jahre 1928, in der dieser Papst eine Zusammenfassung der ganzen Herz-Jesu-Theologie gibt und die Bedeutung der Herz-Jesu-Verehrung für die gesamte Kirche herausstellt. Es muss dann noch erwähnt werden, dass zur 100-Jahr-Feier der Einführung des Herz-Jesu-Festes Papst Pius XII. Am 13. Mai 1956 seine Enzyklika Haurietis Aquas, ihr werdet Wasser schöpfen, ebenfalls zur Herz-Jesu-Verehrung veröffentlichte. Die Herz-Jesu-Verehrung gehört bis heute zu den populärsten Frömmigkeitsübungen in der katholischen Kirche. Neben dem Hochfest des Heiligsten Herzens Jesu nach von Leichnam wird jeder erste Freitag im Monat als Herz-Jesu-Freitag begangen. In der Regel mit einer Aussetzung des Allerheiligsten Altarsakramentes und sakramentalem Segen. Es gibt noch heute Gebetsgemeinschaften und Bruderschaften, die sich der Verehrung des Heiligsten Herzens Jesu in besonderer Weise verschrieben haben, deren bekannteste Erzbruderschaft der Ehrenwache vom Heiligsten Herzen Jesu ist. Die Erzbruderschaft der Ehrenwache vom Heiligsten Herzen Jesu ist. Die Mitglieder verpflichten sich auf Lebenszeit jeden Tag eine festgelegte Stunde der Verehrung des Herzens Jesu und dem Gebet zu widmen. In diesem Umfeld haben wir eben auch die Übung der Heiligen Stunde zu sehen. Kommen wir noch einmal auf die schon erwähnte Enzyklika Miserentissimus Redemptor von Papst Pius XI. Zu sprechen. Mit seiner Enzyklika vom 8. Mai 1928 greift Pius XI. Erneut die Thematik der Herz-Jesu-Verehrung auf und gibt dieser Enzyklika den Untertitel über die allgemein geschuldete Wiedergutmachung gegenüber dem Heiligsten Herz Jesu. Pius XI. Lenkt dann seine Gedanken auf die heilige Margareta Maria Alacoque und bezeichnet ihr Leben und ihre Geschichte als einen Ursprung der Liebe zum Herzen Jesu. Der Papst stellt dabei fest, dass in den zurückliegenden Zeiten die Verehrung des Herzens Jesu an Intensität verloren hat und dass es jetzt angebracht ist, die Wiedergutmachung gegenüber dem Heiligsten Herzen Jesu mit Gebeten und Andachten einzuleiten. Und deshalb fordert er die Gläubigen auf, dem Heiligsten Herzen Jesu nicht bloß für die eigenen Verfehlungen, sondern auch für die anderer Sühne zu leisten. Ein Weg, dem Herzen Jesu gegenüber Wiedergutmachung zu leisten, so drängte der Papst die Gläubigen, seien die Sühne, Bitten und Gebete über eine ganze Stunde, was richtig Heilige Stunde genannt wird. Es wurde auch als selbstverständlich verstanden, dass die Heilige Stunde gemäß der ursprünglichen Botschaft der heiligen Margareta Maria vor der heiligen Eucharistie zu halten ist. Soweit also die Vorgeschichte und der Hintergrund dieser Andachtsübung in der Kirche. Ich möchte jetzt dieses Aufopferungsgebet der heiligen Margareta Maria Alacoque noch vortragen, in dem diese Haltung sühnender Liebe, wie sie auch in der heiligen Stunde gepflegt werden soll, zum Ausdruck kommt. Ewiger Vater, ich opfere dir auf die unendliche Genugtuung, die Jesus im Namen der Sünder am Stamme des Kreuzes deiner Gerechtigkeit dargebracht hat, und bitte dich. Lass die Verdienste seines kostbaren Blutes allen schuldbeladenen Seelen zugutekommen, denen die Sünde den Tod gebracht hat. Gib, dass sie auferstehen zum Leben der Gnade und dich ewig preisen. Ewiger Vater, ich opfere dir auf die Liebesglut des göttlichen Herzens Jesu zur Sühne für die Kälte und Gleichgültigkeit deines auserwählten Volkes. Ich bitte dich, um der glühenden Liebe willen, die ihn in den Tod getrieben, schenke ihren kalten Herzen neuen Eifer in deinem Dienste und entzünde in ihnen aufs Neue deine Liebe, auf dass sie dich ewig lieben. Ewiger Vater, ich opfere dir auf die Ergebung Jesu in deinen Willen und bitte dich, um seiner Verdienste willen gib, dass deine Gnade jederzeit treu benützt und dein heiliger Wille in allem erfüllt wird. Gott sei gepriesen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, die Übung der Heiligen Stunde hat in der Tradition der Kirche immer wieder konkreten Niederschlag auch in verschiedenen Heiligen, im Leben verschiedener Heiliger gefunden. So auch bei der seligen Elena Guerra, die von 1835 bis 1914 in Lucca in Italien lebte. Sie war eine Ordensgründerin und trägt auch den Beinamen Missionarin der Verehrung des Heiligen Geistes in der heutigen Zeit. Das hervorstechende Merkmal an dieser Heiligen war an sich die Verehrung des Heiligen Geistes. Hier hatte sie eine besondere Sendung und hat ein besonderes Apostolat entwickelt. So gründete sie auch die Gemeinschaft der Oblatinnen des Heiligen Geistes am 9. Dezember 1872 in Lucca mit dem Ziel, die Förderung der Verehrung des Heiligen Geistes voranzubringen und auch dem Ziel der Erziehung junger Mädchen. So gründete sie auch eine Schule in Lucca, in die dann später die heilige Gemma Galgani, eine junge Passionsmystikerin auch aus dieser Zeit, ging. Diese Schule besuchte Gemma Galgani in ihrer Kindheit und Jugend und nahm viel vom Geist der Ordensgründerin, die diese Schule begründet hatte, in sich auf. Elena Guerra wurde von Papst Johannes dem 23. als Apostolin des Heiligen Geistes definiert. Sie in ihrem 50. Lebensjahr bat sie in mehreren Schreiben Papst Leo den 13. die Kirche durch eine Rückkehr zum Heiligen Geist zu erneuern. Und zwischen 1895 bis 1903 sandte sie 12 vertrauliche Schreiben an diesen Papst und rief zu einer Erneuerung der Predigten zum Heiligen Geist auf. Frucht dieser Bemühungen war dann die Enzyklika Divinum Illud Munus vom 9. Mai 1897 von Papst Leo dem 13., der da mit auf ihre Bitten und Vorschläge einging. Und trotz dieser, oder vielleicht gerade wegen dieser Verehrung des Heiligen Geistes, hat diese Heilige auch ein Büchlein geschrieben, Heilige Stunde mit Jesus in Gethsemane. Denn für sie war die Passion, das Kreuz Christi, der Ort, wo Jesus am Kreuz seinen Geist ausgehaucht hatte, und damit der Ort der Geistsendung. Also der Heilige Geist, der gleichsam aus der Lebenshingabe Jesu am Kreuz hervorging. Und dieses Büchlein, Heilige Stunde mit Jesus in Gethsemane, wurde später immer wieder auch gebraucht und natürlich auch von den Schwestern dieses Ordensinstitutes wurde diese Andacht gepflegt. Und Gemma, die Schule der Oblatinnen vom Heiligen Geist besuchte, ist auch so in diesen Geist hineingewachsen. Und so möchte ich jetzt unseren Blick auf Gemma Galgani richten, wie sie aus dieser Übung der Heiligen Stunde für ihr geistliches Leben Frucht gezogen hat. Ich beziehe mich dabei auf die Ausführungen der Heiligen selber, wie sie sie in ihrer Autobiografie niedergelegt hat. Dort lesen wir im März 1899: Eine meiner Lehrerinnen von der Schule kam, um mich zu sehen und zugleich um Abschied zu nehmen und mir auf Wiedersehen im Himmel zu sagen. Gemma war zu diesem Zeitpunkt zu Tode erkrankt und man rechnete bereits mit ihrem Ableben. Sie, diese Schwester, bat mich aber, doch noch eine Novene zur damals noch seligen Margareta Maria Alacoque zu halten, von der sie sagte, dass diese ohne Zweifel mir die Gnade erwirken würde, entweder vollkommen zu genesen oder gleich nach dem Tode in den Himmel zu fliegen. Es handelte sich bei dieser Schwester um Giulia Sestini, die eben dem Institut der mittlerweile heiligen, seligen Elena Guerra angehörte, der seligen Elena Guerra. Und diese Schwester riet ihr also, eine Novene zur heiligen Maria Margareta Alacoque zu halten. Bei dieser Novene half ihr dann der heilige Gabriel Possenti, der junge Passionistenheilige, der sie immer wieder während dieser Zeit der Krankheit besuchte und mit ihr die Novenengebete betete. Es war dann auch ein besonderes Zusammentreffen, dass gerade dieser junge heilige Passionist zusammen mit der heiligen Margareta Maria Alacoque von Benedikt XV. Am 13. Mai 1920 heilig gesprochen wurde. Gemma machte also diese Novene und wurde dann auch bald darauf wunderbar geheilt. Dieselbe Schwester Giulia Sestini aus dem Institut der seligen Elena Guerra, die ihr geraten hat, diese Novene zu beten, riet ihr auch, die heilige Stunde zu halten. Allerdings hatte ihr diese ehemalige Lehrerin nur nahegelegt, jeden ersten Donnerstag im Monat diese heilige Stunde zu halten. Doch Gemma machte sogleich das Versprechen, die heilige Stunde jeden Donnerstag zu halten. Und davon lesen wir immer wieder in den Eintragungen ihrer Autobiografie. So zum Beispiel in der Karwoche 1899. Am Donnerstagabend, schreibt sie da, begann ich zum ersten Male die heilige Stunde zu halten. Ich hatte dem Herzen Jesu versprochen, dass wenn ich geheilt würde, ich jeden Donnerstag unwiderruflich die heilige Stunde halten würde. Es war das erste Mal, dass ich sie betete, nachdem ich aufgestanden war. Auch an den anderen Donnerstagen hatte ich sie gehalten, aber im Bett, weil sie der Beichtvater mir nicht anders erlaubte, wegen meiner großen Schwäche. Aber seit der Beichte erlaubte er mir alles. Ich schickte mich also an, die heilige Stunde zu halten. Eine weitere Stelle in dieser Selbstbiografie lautet: Jeden Donnerstag wiederholte ich die heilige Stunde, aber manchmal dauerte sie auch bis zu 2 Stunden, weil ich bei Jesus war und fast immer teilnahm an der Trauer, die er im Garten beim Anblick so vieler Sünden von mir und der ganzen Welt empfunden hatte. Einer Traurigkeit, die man gut einem Todesringen vergleichen kann. Nach all dem blieb ich in einer so süßen Ruhe und Freude, dass ich mich in Tränen ergießen musste. Und diese Tränen ließen mich eine unbegreiflich große Liebe verkosten und vermehrten in mir die Sehnsucht, Jesus zu lieben und für ihn zu leiden. Es war dann auch bei einer heiligen Stunde, und zwar am 8. Juni 1899, damals der Oktavtag von Fron Leichnam und Vorabend des Herz-Jesu-Festes, als Gemma die große Gnade der Stigmata, also der Wundmale Christi, zuteil wurde. Während sie also diese Übung der heiligen Stunde machte, prägte Jesus in ihr Fleisch die Male seiner Liebe ein. So sehen wir, wie im Leben dieser Heiligen die Übung der heiligen Stunde eine wichtige Gebets- und Andachtsübung darstellte. Gemma schrieb einmal an anderer Stelle im Blick auf dieses Verweilen mit Jesus im Ölgarten: Erinnern wir uns, dass wir Nachfolger jenes Jesus sind, der so viel gelitten hat. Nein, es genügt nicht, das Kreuz vor Augen zu haben, auf sich zu haben. Man muss es mitten im Herzen haben. Was für eine schöne Stunde verbringt man da gemeinsam. Von jenem selben Kelch, den deine Lippen berührten, will auch ich trinken. Liebe Hörerinnen und Hörer, mit Jesus in Gethsemane, die Übung der heiligen Stunde. Auch für uns, wie wir das im Leben der Heiligen schon sehen konnten, ist es wichtig, dass wir uns geistig mit Jesus in dieses Ringen um den Willen des Vaters hineinbegeben. Wir können es nicht ermessen, was es den Herrn gekostet hat, angesichts der Sünde der Welt seine Zustimmung dazu zu geben, mit dieser Last beladen zu werden. Die Sünden all von Adams Fall bis zu dem jüngsten Tage, der ganze Fluch im Schuldenbuch liegt auf dem Herrn als Klage, so dichtete einst Friedrich Spee im 17. Jahrhundert. Wenn die menschliche Natur in Jesus vor der Schreckensvision des Leidensweges mit seinen körperlichen Qualen zurückschauderte, so litt seine göttliche Natur noch ungleich mehr im Anblick aller Sünden aller Zeiten. Wer könnte da nicht das flehende Gebet begreifen: Mein Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber. Welch große Lehre können wir aus diesem Gebet Jesu im Ölgarten für uns ziehen? Das erste ist, der Wille Gottes muss das oberste Leitprinzip unseres Lebens sein. Wir werden als Menschen nie die tiefen Dimensionen der Ölbergstunde Jesu ermessen können. Aber auch in unserem menschlichen Leben kann es Situationen geben, wo wir um eine Entscheidung ringen müssen, wo sich unsere menschliche Natur sträubt, einen Weg zu gehen, von dem wir im Innersten wissen, dass er doch gegangen werden muss. Aber wir suchen nach tausend Entschuldigungen oder Ausflüchten, weil die Konsequenzen uns Angst einjagen. Am Beispiel Jesu in Gethsemane sollen wir uns in solchen Zeiten der Prüfung immer wieder aufrichten und erkennen: Nicht die Sorge um unser Leib und Leben, um unser natürliches Wohlergehen, sondern allein der Wille Gottes muss das ausschlaggebende Kriterium für unsere Entscheidungen sein. Nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Das ist der Schlüssel zu einem geglückten Leben. Auf diesem Weg des Gehorsams gewinnen wir den Kampf gegen all die Kräfte in uns und um uns, die uns von Gott der eigentlichen Quelle des Lebens trennen wollen. Die an Petrus gerichtete Frage des Herrn, konntet ihr nicht einmal eine Stunde mit mir wachen, enthüllt uns die furchtbare Einsamkeit, in der sich Jesus damals im Ölgarten befunden hat. Und auch für uns gilt, wenn es spitz auf Knopf geht, sind wir im Grunde allein. Die schlafenden Jünger sind ein Symbol, das selbst engste Freunde, diejenigen, die einem am nächsten stehen, zurückbleiben, wenn es um die existenziellen Schritte im Leben geht. Und so ziehen wir eine weitere Lehre aus dieser Erfahrung Jesu, dass der Mensch letztlich einsam ist, wenn er vor den Grundsatzentscheidungen in seinem Leben steht. Die kann ihm niemand abnehmen. Aber dass er trotzdem nicht alleine ist, weil nur und allein Gott ihm in diese Krisensituationen hinein folgt. Gott stärkt uns in unserem einsamen Ringen. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und gab ihm Kraft. Der Vater lässt den Sohn nicht allein. Gott hat keine Freude daran, jemand leiden zu sehen. Er weiß, was von der richtigen Entscheidung abhängt. Und Gott selbst ist es ja, der im Leiden Jesu das Opfer der Liebe bringen muss, um die Menschheit zu erlösen. Und so sendet er seinen Engel als Helfer im inneren Kampf. Und auch für unser einsames Ringen gilt, dass wir nicht alleine sind. Gott ist mit uns, er bleibt bei uns, auch wenn alle anderen uns verlassen. Wenn auch Menschen uns verlassen, er hält neben uns aus und stärkt uns, damit wir den guten Kampf zu Ende kämpfen und den Kelch bis zur Neige trinken können. Und ein viertes sollen wir aus diesem Gebet Jesu im Ölgarten für uns als Schlussfolgerung ziehen, nämlich, dass wir treu bleiben müssen im Gebet. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Jesus gibt uns in Gethsemane eine große Lehre über unser Gebet. Nicht die angenehmen Gefühle, nicht Tröstungen und geistliche Höhenflüge sind das Wichtigste beim Beten, sondern das treue Festhalten am Willen des Vaters. Inmitten aller Anfechtungen und Ängste verliert Jesus nicht den inneren Frieden, weil er sich zu seinem nicht mein, sondern dein Wille geschehe durchringt. Lassen auch wir deshalb nie nach im Gebet, auch wenn wir scheinbar nicht mehr wissen, wo uns der Kopf steht. Gerade wenn wir in unserem Leben anfangen, Blut und Wasser zu schwitzen, wenn selbst Gott sich zurückzuziehen scheint, dann ist es geboten, an ihm und seinem heiligsten Willen festzuhalten. Und diese Übung, diese Möglichkeit dazu gibt uns die Übung der Heiligen Stunde, in der wir uns immer wieder mit Jesus in eine Haltung der Hingabe an den göttlichen Willen begeben können.
Bei Radio Horeb und Radio Maria geht es heute um das Thema mit Jesus in Gethsemane, die Übung der Heiligen Stunde. Pater Gregor Lenzen, Passionistenpater aus München, ist bei uns zu Gast. Wir beginnen mit einer Hörerin aus München. Grüß Gott.
Grüß Gott. Pater Gregor, vielen Dank für die Sendung. Ja. Ich war einmal in einem Gebetskreis und der Leiter hat gesagt, was für ein grausamer Gott, der nicht der Gott des Bibels ist, der seinen Sohn so grausam leiden lässt. Und dann bin ich nicht mehr in den Bibelkreis gegangen, weil ich nicht einverstanden war. Und ich bin nicht klug genug, um meine Argumentation zu sagen. Aber jetzt fange ich ein wenig an zu verstehen. Nur ein solches Sühneopfer könnte sonst hätte Jesus seine Mission verraten an die Menschen, oder ich weiß es nicht, aber ich war mit dieser Aussage nicht einverstanden. Und meine zweite Frage, es gab eine Selige, ich glaube aus Westfalen oder so, und sie hat die ganze Welt des Jesus-Herzen geweiht. Droste Wischering oder sowas. Ich weiß nicht, wie sie geheißen hat, aber ich lege auf.
Danke. Danke für den Anruf.
Ja, die Schwester, die Sie zuletzt angesprochen haben, ist die, ich glaube, selige Maria vom göttlichen Herzen, Droste Wischering, aus dem Orden der Guthirtinnen, der Schwestern vom guten Hirten. Ja. Ja, aber zu der eingangs gestellten Frage im Blick auf das Leiden Jesu. Gott hat keine Freude daran, jemanden leiden zu sehen. Und das Leiden Jesu ist nicht jetzt irgendwie sozusagen dazu da, einen zürnenden Gott gleichsam wieder gnädig zu stimmen. Das wäre ein total falsches Gottesbild. Sondern es war ja Gott selber, der in seiner Fleischwerdung, in seiner Menschwerdung uns Menschen, unserer menschlichen Wirklichkeit so nahe kam und uns dort abgeholt hat, wo wir standen und eben zum Teil noch stehen, nämlich in unserer Sündhaftigkeit, welche ja unser eigentliches Leiden darstellt. Und Gott ist gleichsam in alles hineingegangen, in unsere ganze Wirklichkeit, in unsere menschliche Verfasstheit, in unser Leiden und auch in unsere Angst. In unsere Angst, einfach die richtigen Schritte im Leben zu tun, auch wenn sie uns zunächst einmal Leiden verschaffen, aber doch in eine Richtung führen, eben des Willens Gottes, die letzten Endes zu unserer Erlösung dient. Indem Jesus für uns Todesangst gelitten hat, indem er so um den Willen des Vaters gerungen hat, hat er uns gleichsam seine Nähe, seine Gemeinschaft geschenkt in unserer eigenen Angst, in der Erfahrung unserer Ängste, in unserem persönlichen Ringen, in den Krisenzeiten unseres Lebens sind wir seitdem nicht mehr allein, sondern wir können uns mit Jesus verbinden und mit ihm auch die erlösende Erfahrung der Ergebung in den göttlichen Willen machen.
Dankeschön. Wir haben eine Hörerin aus Dachau, Frau Haider. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Grüß Gott, Pater Lenz.
Grüß Gott.
Jetzt habe ich eine praktische Frage, gerade zu dieser Heiligen Stunde. Also vor vielen, vielen Jahren hat einmal unser ehemaliger Erzbischof von München, Kardinal Wetter, in einem Hirtenbrief die Gemeinden aufgefordert, richtig bittend, bitte hält die Heilige Stunde, um dass wir Priesternachwuchs kriegen. Das war eine so flehende Bitte, aber die wurde ja nicht aufgenommen. Also es wurde sich dann taub gestellt und ich habe auch da nachgefragt, aber wir dürfen seit vielen, vielen Jahren am Priesterdonnerstag für die Priester eben den Rosenkranz beten. Jetzt habe ich eine Frage zu dieser Heiligen Stunde. Das ist eine bestimmte Zeit, wo man ja da beten soll.
Eigentlich von 11 Uhr nachts bis 12 Uhr, das ist die klassische Zeit.
Ist die klassische Zeit. Mhm. Und gibt es da irgendwie bestimmte Gebete oder ist das für jeden selbst überlassen?
Also das kann variieren, da kann man Verschiedenes aussuchen an Gebeten, Betrachtungen, Litaneien. Aber Inhalt sollte schon das Leiden Christi sein und auch diese Thematik der Ergebung in den göttlichen Willen. Und auch, denke ich, mit dieser Heiligen Stunde ist immer der Gedanke der Sühne verbunden worden, also des Eintretens und des Gebetes für die Sünde.
Dankeschön, Frau Haider, für diese Nachfrage. Alles Gute nach Dachau. Wir haben noch aus Aachen Frau Colette. Grüß Gott.
Grüß Gott. Pastor Gregor, ich habe eine Frage.
Ja.
Und zwar
bin ich in der Herz-Jesu-Ehrenwache und ich habe das lange gemacht, dass ich wirklich während der Stunde, die ich mir ausgesucht hatte, dann in die Kirche gegangen bin und die Kirche ist verkauft worden.
Ja.
Und jetzt kann ich das ja nicht mehr. Kann man diese Zeit auch zu Hause machen oder kann man diese Zeit auch abändern?
Ja, das habe ich ja auch mit ausgeführt, dass man nicht unbedingt auf diese klassische Zeit in der Nacht von 11 bis 12 Uhr am Donnerstag beschränkt ist, sondern bereits am Nachmittag damit anfangen kann, so ab 2 Uhr, also ab der Zeit, wo man dann praktisch schon die Vesper beten kann oder könnte. Und vom Ort her, denke ich, ist man dann auch frei. Sicherlich wäre es am besten, das auch vor dem Allerheiligsten zu machen, in der Kirche, das ist ganz klar. Aber wenn es nicht geht, dann ist, denke ich, jeder Ort auch recht, wo ich irgendwo zur Stille und zu dieser inneren Gemeinschaft mit Jesus finden kann.
Dankeschön.
Ja.
Auf Wiederhören.
Und Dankeschön für den schönen Vortrag.
Bitte, gern.
Ja, dem Dank schließe ich mich an. Vielleicht hat dem einen oder anderen geholfen und einen neuen Anstoß gegeben, vielleicht auch in dieser Fastenzeit damit zu beginnen. Für alle, die gerne noch einmal das Ganze nachhören möchten, Sie können eine CD bei Radio Horeb bestellen. Rufen Sie einfach an beim CD-Dienst unter der 0700 75 25 75 20 oder Sie gehen auf unsere Homepage www.horeb.org. Pater Gregor, Ihnen herzlichen Dank. Vergelt's Gott.
Segne's Gott.
Dürfen wir Sie zum Abschluss um den Segen bitten?
Gerne. Es segne und behüte euch gerade in den Ölbergstunden eures Lebens, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Danke und auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.